Wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe Gebet. Und es geht heute, so wie wir es gerade eben auch schon gehört haben, um Lobpreis und Anbetung. Und in der Übersicht über diese Predigtreihe stand so die Überschrift über dieses Thema, wenn die eigenen Worte nicht mehr reichen. Nun gut, ich habe mich dem Thema gestellt. Und habe unglaublich viel auf der einen Seite aus Gottes Wort rausnehmen dürfen, auf der anderen Seite aber auch so gedacht, warum steht dieser Gedanke da oben drüber, wenn die eigenen Worte nicht mehr reichen? Nun, wenn man sich mit Lobpreis und Anbetung beschäftigt, was die Bibel dazu sagt, und nur das zählt ja eigentlich, dann stellen wir fest, dass es letztendlich ein Lebensprinzip ist. Das Thema Lobpreis und Anbetung ist somit für uns alle von einer richtig großen Bedeutung. Und deshalb ist es gut, dass wir, ja, das war auch so unser Gedanke, uns von Zeit zu Zeit immer wieder neu mit dieser Thematik einfach mal beschäftigen. Denn bei Lobpreis und Anbetung geht es darum, dass unsere Vorstellungen von Gott so nah wie möglich an das wahre Wesen Gottes herankommen. Wir alle haben irgendwelche Ideen über Gott. Ich glaube, das ist etwas, ein Naturprinzip, möchte ich es mal so vorsichtig sagen, weil Gott hat uns Menschen geschaffen und damit haben wir Gedankengänge sozusagen in unseren Genen drin, die sich mit unserem Schöpfer immer wieder beschäftigen. Unser Problem ist jetzt, dass wir unglaublich fantasievoll sind und dass wir Ideen entwickeln, so wie sie unserem Naturell vielleicht entsprechend sind, so wie sie aber vielleicht auch durch unsere Umgebung geprägt werden. Und wir dabei ein Bild von Gott bekommen oder in unseren Vorstellungen entwickeln, das ja nicht unbedingt dem wahren Gott entsprechend ist. Das muss nicht weit entfernt sein, manchmal ist es sehr nah dran, aber es gibt markante Unterschiede. Woher kann ich diese Unterschiede feststellen? Nun, indem ich sie mit dem Original vergleiche. Und das Original präsentiert sich für uns in Gottes Wort. Gott gibt uns einen ganz tiefen Einblick in sein Wesen, in seine Gedanken. Wir haben gerade heute Morgen schon nur einen winzigen Aspekt davon gesehen, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes. Und dabei ist die doch so riesengroß. Ich glaube, da hätten wir noch Stunden uns mit beschäftigen können. Deshalb ist das Thema Lobpreis und Anbetung, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, damit wir das wahre Wesen Gottes mehr und mehr erkennen. Das ist eine Lebensaufgabe und die ist nicht beendet oder beziehungsweise, wenn mein Leben das Ende erreicht ist, dann habe ich das tatsächlich kapiert, wer Gott ist, in all seinen Nuancen. Sondern das wird weitergehen. Und Paulus drückt das mal so aus in Epheser 1, Vers 12. Da sagt er, er wollte, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben. Das ist jetzt auch wieder nach der NIV-Übersetzung zitiert. Er wollte, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit da sind. Das ist deine und meine Lebensaufgabe, wenn wir Christen sein wollen. Um es mal so ganz pragmatisch auszudrücken. Wir sind da, um Gott zu loben. Das vielleicht soweit als Einleitung. Ich habe hier mir jede Menge aufgeschrieben. Ich muss sehen, dass ich ein bisschen Gas gebe und durchkomme. Oder auch das eine oder andere vielleicht kürzer, aber egal. Deshalb kommen wir zum ersten Punkt. Was ist Lobpreis und was ist Anbetung? Nun, die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben worden, sondern sie ist ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, es stehen im Hebräischen und auch im Griechischen, also im Alten und im Neuen Testament, verschiedene Begriffe, die heute ins Deutsche mit Lobpreis oder mit Anbetung übersetzt werden. Im Hebräischen heißt das Wort Sheshet, also ganz komisch geschrieben, ist egal. Das gibt es ungefähr 170 Mal im Alten Testament, taucht dieses Wort auf und es bedeutet hauptsächlich anbeten und drückt auch etwas von einer Gebetshaltung aus. Denn man kann es auch übersetzen mit niederfallen oder mit sich verneigen oder Ehrerbietung bringen oder geben. Das sind also die Gedanken schon, die hinter diesem oder in diesem Wort letztendlich mit drin stecken. Und wenn wir mal überlegen, so aus dem Stegreif für die Bibelkenner, wo wird dieses Wort denn wohl das erste Mal auftauchen in der Bibel? Das ist auch interessant. Ich wäre nicht drauf gekommen, ich habe es gelesen, nachgelesen. Beziehungsweise mir dann auch rausgesucht über deutsch-griechisches Wörterbuch und so weiter. Im Computer geht das ja ganz gut. Es ist tatsächlich nicht bei Abraham, als er das erste Mal geopfert hat oder den Opfergang mit seinem Sohn gemacht hatte in Moria. Da ist ja eine tiefe Anbetung am Ende dieses Aktes sozusagen da. Das ist nicht die erste Erwähnung, sondern es fand vorher statt, als Abraham eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte, in 1. Mose 18. Da wird von Abraham berichtet, in Kapitel 18, Vers 2, dass er sich vor Gott verneigte. Ja, dass er anerkannte, was ist das für ein Ereignis in meinem Leben, dass Gott dir, in mir begegnet. Da war Abraham fasziniert davon. Und deshalb verneigte er sich oder betete Gott an. Da wird dieses Wort zum ersten Mal in der Bibel gebraucht. Im Neuen Testament, im Griechischen, wird ein anderes Verb dann natürlich verwendet, proskuneo. Das bedeutet ebenfalls auch im Griechischen sich verbeugen oder huldigen oder sich niederwerfen oder auch niederknien. Vielleicht kommt daher auch manchmal die Gebetshaltung, dass man sich kniet zum Beten. So ein Gedankengang dabei vielleicht. Also auch im Neuen Testament ist das ein gängiger Begriff. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie oft es vorkommt, aber es kommt sehr häufig vor, wenn wir das nämlich im griechischen Text eingeben oder die Suchfunktion eingeben, merken wir auch, das ist irgendwo überall im Neuen Testament, taucht es immer wieder auf. Es gehört offensichtlich zur Selbstverständlichkeit der Menschen, die sich mit Gott beschäftigen. Und interessanterweise wird schon relativ weit am Anfang, nämlich dem Volk Israel in der Bibel, deutlich gemacht, es gibt eigentlich nur einen, der anbetungswürdig ist. Es soll nur ein Gott angebetet werden, 5. Mose 26, Vers 10. Da legt Gott großen Wert drauf und verpflichtet sozusagen sein eigenes Volk, das Volk Israel, dazu, dass nur er angebetet wird. Nun, wir können die Bibel weiterlesen danach und müssen feststellen, dass wir Menschen da einfach manchmal ganz anders ticken und uns andere Götter suchen, die wir anbeten. Berichtet die Bibel häufig davon. Das ist einfach erschreckend und auch traurig, dass wir meinen, wir müssten noch andere Persönlichkeiten oder aber auch Gegenstände nehmen, denen wir versuchen, die Ehre zu erweisen, die ihnen nicht zustehen. Zusammengefasst kann man also sagen, die allgemeine Bedeutung über Anbeten und Lobpreis bedeutet für den, der es bewusst tun möchte, dass er sich Gott nähert. Ihn, den Vater, den Schöpfer, zu loben und ihm die Ehre erweisen, die in Bezug auf das, was er in sich selbst ist, letztendlich Anbeten oder Anbetung bedeutet. Also etwas Gott zu geben, was ihm zusteht, das ist Anbetung. Und oft ist Anbetung auch durchaus, ja, kann man vorsichtig sagen, ein Gegenteil von unserem normalen Beten. Denn bei dem normalen Beten bitten wir üblicherweise um etwas, was uns betrifft. Oder wir sprechen mit Gott die Dinge, die uns betreffen. Bei der Anbetung ist genau es umgedreht. Da geben wir Gott etwas. Da reden wir zu Gott, indem wir ihn anbeten und ihm etwas geben. Ich habe dazu ein Zitat von John Nelson Darby gefunden, der sagte einmal, wahre Anbetung ist nichts anderes als die frohe Antwort und der Dank des Herzens an Gott, wenn es erfüllt ist von den enthaltenen Segnungen aus der Höhe. Es ist Ehrerbietung und Anbetung Gott gegenüber, aufgrund dessen, was er in sich selbst ist und was er für diejenigen ist, die ihn anbeten. In der Anbetung nähern wir uns Gott und richten uns an ihn. Also Anbetung ist nicht in erster Linie begründet in dem, was mir geschehen ist. Das gehört mit dazu, aber das ist nicht der erste Grund, sondern der erste Grund der Anbetung ist Gott selbst. In seiner unglaublichen Vielfalt, in seiner Wesensart, in den Wesensarten, die ihn auszeichnen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich wahrhaftig anbeten möchte oder lobpreisen möchte, dann muss ich meinen Herrn kennen, da muss ich den kennen, den ich anbete. Wie gesagt, sonst entspricht das, was ich ausdrücke oder in meinen Gedanken formuliere, nur dem, was meine Vorstellungen sind. Und die müssen nicht richtig sein oder sind oftmals sogar nicht richtig. Sondern ich muss kennen den, den ich anbete. Ich muss wissen, wer er ist. Und ich muss wissen, was er ist. Ich muss wissen, dass er der Schöpfergott ist. Er möchte staunen über seine Schöpfung. Nicht über das Geschaffene, über den Gegenstand, was er geschaffen hat, sondern über den, der diese Idee dazu hatte, das zu schaffen. Der so geniale Gedanken hatte. Wir haben das vorhin in dem Lied so zum Ausdruck gebracht, der die Wolken füllt mit Schnee, damit es schneien kann. Natürlich kann ich das physikalisch wunderbar erklären, wie das passiert. Wir Menschen sind ja schon recht schlau. Gott hat uns einen hohen Intellekt oder den meisten von uns gegeben, damit wir das verstehen, wie das passiert. Aber wer hatte die Grundidee dazu gehabt, dass es überhaupt so geht? Das ist doch das Faszinierende, das ist Gott. Ja? Es ist genauso, ich als Ingenieur kann mich über ein tolles Auto freuen und sagen, wunderbar, genial, wie das Ding funktioniert und was das für Leistung bringt und was der für technische Raffinessen hat und was weiß ich was und alles drum und dran. Und am Ende sage ich, naja gut, das ist einfach, hat einen Knall gegeben. Und da sagt dir der normale Menschenverstand, das stimmt nicht. Da gab es ein paar andere Ingenieure, die sich das ausgedacht haben, die das entwickelt haben, die das zusammengefügt haben. Und nur das alleine Zusammengefügen reicht nicht, sondern das muss auch zusammen funktionieren und. Und deshalb, wenn ich über diese Schöpfung nachdenke, dann staune ich nur noch. Dann kann ich nur noch sagen, fantastisch. Der sich das ausgedacht hat, das muss jemand Geniales sein. Ja? Und ich muss also auch wissen, wie es zu meiner Rettung gekommen ist. Was hat sich Gott da ausgedacht? Mit welch einer Tiefe ist er da vorgegangen? Mit welch einer Gründlichkeit? Was hätte die beste Rettung genützt, wenn sie nur 99% ausmacht und am letzten stehe ich auf einmal vor ihm, vor meinem Richter sozusagen. Und dann sagt er, das ist ja alles schön und gut, das ist zu 99% getilgt, dein Schuldenkonto. Aber das 1% kostet dich das Leben. Nein, Gott hat es perfekt gemacht. Das ist Gott. Deshalb ist es so wichtig, das gehört zu dem Grundgedanken von Lobpreis und Anbetung dazu, ich muss wissen, wen ich anbete und wie er ist. Und da bin ich gefordert. Zweiter Punkt, Lobpreis und Anbetung sind eine besondere Form des Gebetes. Sie sind Ausdrucksmöglichkeiten meines Glaubens. Im Lobpreis erweist ein Gläubiger Gott Ehre und rühmt seine Taten. Und in der Anbetung verehrt er das Wesen Gottes. Das kann man nie so genau abgrenzen. Also Lobpreis und Anbetung. Das sind Dinge, die eigentlich ineinander verschwimmen. Aus meiner Sicht spielt es auch eigentlich gar keine Rolle. Wobei, es sind schon unterschiedliche Gedankengänge dabei vorhanden. Und das sehen wir auch gleich, wenn wir uns einige Bibelstellen anschauen. Der Lobpreis der Christen geht auf die Lobgesänge Israels zurück. Da finden wir in der Bibel eine Reihe von Beispielen im Alten Testament, zum Beispiel in den Psalmen. Und mir kam ebenso der Gedanke, wir haben ja im ersten Teil unseres Gottesdienstes, wo wir bewusst uns auf Lobpreis und Anbetung ausrichten, wo wir den Herrn Jesus die Ehre geben möchten für das, was er für uns getan hat, sehr viele, ja ich sag's mal so, Jubellieder gesungen und freudige Dinge betont in der Anbetung. Und dann war so mein Gedanke, wie kommen wir jetzt zum Abendmahl, wo es ja dann einfach in die Ernsthaftigkeit des Erlösungswerkes hineingeht, wo es um seinen Tod geht. Dann war so in meinen Gedanken so der Punkt, Moment mal, was hat denn der Jesus nach dem Abendmahl, als er es eingesetzt hat, gemacht? Er hat Loblieder gesungen mit seinen Jüngern. Bevor er hinausging, sangen sie Loblieder, steht da, nach dem Brotbrechen, was er eingesetzt hat. Das gehört für Gott einfach mit zusammen. Die tiefe Ernsthaftigkeit der Erlösung, des Werks von Golgatha, das Kreuz von Golgatha, da wo wir stille werden. aber auch letztendlich in Jubel ausbrechen über die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Gottes. Und diese Loblieder in den Psalmen, und das war das, was die offensichtlich damals gesungen haben nach dem Brotbrechen, das ist dieses Hallel, Psalm 113 bis 118, das drückt etwas davon aus, was Anbetung und Lobpreis ausmacht. Im Lobpreis lobt der Glaubende, der Christ, Gottes Majestät, Gottes Größe, Gottes Allmacht, Gottes Hilfe und auch seine großen Taten. Bestes Beispiel in dem Psalm. Es wird immer von den Taten Gottes gesprochen, die er an seinem Volk getan hat. Und ich möchte jetzt zusammen mit euch in Psalm 95 mal lesen, der nämlich deutlich macht, dass Lobpreis und Anbetung durchaus auch verschiedene Gebetsformen sind. Wo es deutlich wird, man kann durchaus zwischen Lobpreis und Anbetung einen kleinen Unterschied feststellen, aber der letztendlich, wie ich eben schon sagte, wieder insgesamt zusammenführt. Psalm 95, ich lese uns das auch wieder nach der NLU vor, ich habe das hier ausgedruckt, da ist es ab Vers 1, kommt, lasst uns jubeln vor Yahweh und uns freuen am Fels unseres Heils. Und jetzt kommt's, wir wollen vor ihn treten mit Lob, ihm zujubeln mit Psalmen. Also hier geht es um den Lobpreis. Wir wollen vor Gott treten mit Lob und ihm zujubeln mit Psalmen. Und jetzt kommt der Inhalt dieses Lobpreises. Denn ein mächtiger Gott ist Yahweh, ein großer König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind ebenfalls sein. Sein ist das Meer und er hat es gemacht. Und das Festland ist von seinen Händen geformt. Und jetzt kommt der Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen vor ihm. Hier findet sich dieses hebräische Wort zweimal in diesem Satz. Ja? Lasst uns anbeten und uns vor ihm niederbeugen. Lasst uns vor Yahweh knien, der uns erschuf. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und er sorgt für uns wie ein Hirte. Und wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. In der Anbetung drücken wir unsere große Ehrfurcht vor Gott aus. Hier wird es auch mit Niederknien dann übersetzt. Ja? Also das eine Lobpreis, jubeln, singen mit Musikinstrumenten unterstützt, werden wir gleich auch noch sehen. Ja? Und Ausdruck der großen Freude über diesen fantastischen Gott. Und dann kommt der ruhige Teil, die Anbetung. Dann geht es dahingehend, dass man sich niederbeugt und sagt, boah, du bist ein gewaltiger Gott. Ich bin nicht würdig, dir gegenüberzutreten. Auch Mose musste das am brennenden Dornbusch erfahren, was das bedeutet. Zurückzutreten, weil Gott so gewaltig ist. Also bereits hier in dem Psalmen hat Anbetung und Lobpreis durchaus auch einen Unterschied. Auf der anderen Seite kommt auch hier der musikalische Ausdruck deutlich zum Vorschein, dass die Israeliten ihren Lobpreis mit Musik untermalt haben, dass sie sozusagen echte geistliche Lieder gesungen haben. Das waren nicht irgendwelche drei Sätze gewesen oder drei Wortsätze gewesen, die dann permanent wiederholt worden sind, was man fälschlicherweise ja in der Kirchengeschichte gerade in den letzten Jahrzehnten oft als Lobpreis deklariert hat, ja? Wo es dann nur noch darum ging, die Stimmungslage hochzupuschen. Aber die Aussage ganz mager war. Ich will das nicht kritisieren, aber das zeigt uns die Bibel anders auf. Deshalb erwähne ich das einfach. Ja? Echte geistliche Lieder haben einen tiefen Inhalt und erzählen etwas über die Wesensart Gottes. Auch hier einige Beispiele aus dem Psalmen. Ich habe sie mir mal kurz rausgeschrieben. Geistliche Lieder, Lobpreislieder. Psalm 18, Vers 50. Darum will ich dich loben, Yahweh. Deinen Ruhm vor den Völkern besingen. Also wir merken, Lieder singen ist eine gute Übung, um Gott zu loben und anzubeten. Und bei dem Gedankengang, der hier im Psalm 18,50 geäußert wird, kann man schon deutlich sehen, das ist nicht nur eine Sache, die in der Gemeinde stattfindet. Das ist eine Sache, die in meinem Leben permanent eigentlich stattfindet. Ja? Und weiter Psalm 30, Vers 5. Singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, denn so denkt ihr an seine Heiligkeit. Auch da wieder, das ist lebensbegleitend, das Singen dieser geistlichen Lieder, weil dadurch wird mein Wesen geprägt von der Heiligkeit Gottes. Und wenn ich diese geistlichen Lieder so in Gedanken allein singe, sage ich mal, dann merke ich doch, dass ich ja in meinem menschlichen, normalen menschlichen Verhalten nicht unbedingt zu Gott passe, sondern dass Gott das ändern muss. Und deshalb ist das eine gute Anleitung, Lobpreislieder zu singen, auch laut oder leise, auch für mich alleine. Und Psalm 33, nochmals Vers 2 und 3, preist Yahweh mit der Laute, musiziert ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied und spielt ihm mit schönen Jubelklang. Ich weiß nicht, wie teilweise die Väter in der Brüderbewegung dazu kamen und sagten, also wenn wir uns zum Lobpreis versammeln, bloß kein Klavier, bloß keine Gitarre, bloß kein Schlagzeug oder sonst irgendetwas, das passt nicht dazu. Wir finden es hier tatsächlich, das ist tatsächlich so geschehen im Volk Gottes und Gott bejaht sich dazu und Gott bekennt sich dazu. Und ich behaupte mal so frei heraus, das ist auch ein Stück weit Kultur. Und da sind wir weltweit so durchaus sehr unterschiedlich. Geht man zum afrikanischen Gottesdienst, da geht die Post ganz anders ab. Ja? Das ist einfach so. Ja, weil das in diesen Leuten von der Kultur her drinsteckt. Und das ist nicht negativ, sofern es dazu dient, Gott die Ehre zu geben. Es mag Einschränkungen in dem Bereich geben, aber ich werde da sehr, sehr vorsichtig, wenn ich versuche, das zu formulieren. Wie gesagt, auch in der Brüderbewegung haben wir da teilweise falsche Vorstellungen gehabt. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Und da ist eigentlich jede einzelne Ortsgemeinde zum Beispiel gefordert, ihren persönlichen Stil zu finden. Das darf nie ein Ärgernis werden, die Musikbegleitung. Aber es darf etwas zur Ehre Gottes sein. Und wenn wir uns dabei, ich sag's mal, wohlfühlen und das schön finden, wenn wir mit, wie bei uns jetzt hier mit Klavier und Gitarre die Lieder begleiten, aktuell in dieser Form, dann ist das okay, weil die Bibel das unterstreicht. Und wenn das in 10 Jahren anders sein wird, weil die nächste Generation da ist oder was auch immer, dann ist das einfach so. Ja? Aber da dürfen wir, da sich überhaupt großartig Gedanken drum zu machen, ist eigentlich schon, naja, okay. Also, die Bibel zeigt, Lobgesang und Anbetung wurde schon von jeher mit Musik unterstrichen und ist wichtig. Und was dabei auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über Lobpreis und Anbetung als Form des Gebetes, des Redens mit Gott nachdenken, im Lob Gottes findet der Mensch seine eigentliche Bestimmung. Das ist im Eingangsvers, den ich gelesen habe, aus dem Epheserbrief schon deutlich geworden, aber das steht auch im Alten Testament so. Unsere Bestimmung als Gegenüber oder als Persönlichkeiten, die Gott für eine Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat, unsere Bestimmung liegt darin, Gott zu loben. Psalm 34, Vers 2 zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe anderer Verse, auch im Alten Testament, die das deutlich machen. Dem Herrn will ich preisen alle Zeit und beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Das heißt, das ist Lebensbestimmung. Das ist nicht etwas, was abhängig von meinem, ja, von meinem Naturell ist oder von meiner Prägung ist, sondern das ist für dich und für mich, egal wie wir leben und wie wir das ausführen, aber es ist unsere Lebensbestimmung, Gott Ehre zu geben, Gott anzubeten, Gott zu lobpreisen. Kommen wir zum dritten Punkt, Lobpreis und Anbetung dann auch im Neuen Testament. Wir haben jetzt besonders den Schwerpunkt zunächst im Alten Testament in den Psalmen gehabt, aber jetzt gehen wir noch einige Verse uns im Neuen Testament, wo es deutlich wird, wie die Form der Anbetung des Lobpreises im Zeitalter der Gemeinde sozusagen stattgefunden hat. Das Neue Testament setzt nämlich die Tradition, und das ist eine gute Tradition in der Bibel, die uns in der Bibel da beschrieben wird, setzt die Tradition aus dem Alten Testament fort, Gott zu loben. Die Struktur und die Tradition ist die gleiche, also heißt der Inhalt, ist eigentlich vom Gedankengang her derselbe und diese Tradition ändert sich letztendlich nur in der Ausrichtung. Und zwar wird sie Christus zentriert. Im Neuen Testament ist im Lobpreis viel öfters Christus der Mittelpunkt als Sohn Gottes. Während im Alten Testament Gott der Vater so ein Stück weit der Mittelpunkt war. So, und das beide geht zusammen. Das zeigt das Neue Testament eigentlich sehr deutlich in den Lobpreisen, die wir dort vorfinden werden. Im Zusammenhang mit dem gekommenen Christus wird Gott angebetet. Das fängt schon an, als Jesus auf diese Erde kam, als er weltweit noch keine große Beachtung gefunden hat. Aber die Engel haben bereits Gott gelobt. Lukas 2. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe. Also Jesus Christus ist gerade auf die Erde gekommen, ist gerade geboren worden. Schon geht es im Lobpreis neutestamentlich sozusagen weiter, in Kombination mit Jesus Christus. Und noch schon vorher in Lukas 1 lesen wir einen besonderen Lobpreis, nämlich den Lobpreis der Maria, den Lobgesang der Maria. Wir haben jetzt im ersten Buch Samuel festgestellt, dass der Lobpreis der Hanna damals über die dadurch, dass sie schwanger geworden war, sehr, sehr ähnlich dem ist, wie die Maria das hinterher ausdrückt. Aber bei Maria ist es der Anlass, die Geburt des Messias, des Retters, Jesus. Und da sehen wir, dass der Lobpreis im Neuen Testament in der Zentrierung, also in dem Fokus, noch deutlicher auf Jesus Christus und das Erlösungswerk hinweist. Und auch der Herr Jesus selbst macht das seinen Jüngern deutlich, als sie ihn fragten, wie sollen wir denn beten, dieses Vater unser? Wie heißt es da in Matthäus 6, Vers 13? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Ja, das ist Lobpreis Gottes, das auszudrücken. Dir gehört alles, du bist alles. Und du bist der, der Kraft gibt, der uns Inhalt im Leben gibt, der uns auch Erkenntnis über die Herrlichkeit Gottes schenkt. Und dann gibt es weitere Beispiele im Neuen Testament, dass die durch das Rühmen der Herrlichkeit Gottes durch Jesus Christus Ausdruck von Lobpreis und Anbetung geben. Philipper 2, Vers 5 bis 11 lesen wir öfters sonntags morgens, auch wenn wir uns zum Lobpreisgottesdienst oder Teil des Gottesdienstes versammeln, wo der Herr Jesus einfach ja, in einer Hymne sozusagen besungen wird durch das, was Paulus dort aufgeschrieben hat in diesen wenigen Versen. Und das Gleiche in Römer 11, Vers 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Und Paulus schließt diesen Hymnus über Christus damit ab in Vers 36, Römer 11. Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wenn ich den Römerbrief lese. Das ist ja eine ganz, ganz weit ausgeholte Predigt über die Notwendigkeit der Erlösung und über den Rettungsplan, den Gott sich ausgedacht hat. Ja, da fängt ja Paulus sozusagen schon vor Adam und Eva an, so ungefähr. Ja, und sagt dann, als Gott den Mensch geschaffen hat, dann hätte er schon, auch wenn er noch keine Bibel hat und sonst was, einfach sehen können, es muss diesen Schöpfergott geben, der Anspruch auf mein Leben hat und. Er erklärt das dann und sagt dann in Römer 3, 23, wir haben es heute Morgen schon zitiert, alle haben gesündigt. Alle haben die Anforderungen Gottes einfach nicht erfüllt. Der eine mehr, der andere weniger, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Sünde ist Sünde. So. Und dann kommt die Kehrtwendung in Römer 5, die Kehrtwendung, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben dürfen durch das Erlösungs- und Rettungswerk unseres Heilandes, ja? Jesus Christus. Und dann in Römer 8, dieser Lobpreis schon, wer kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Ich habe es vorhin gelesen, ja? Und dann jetzt endlich in Römer 11, da macht Paulus auf einmal dann, nachdem er uns als neutestamentliche Christen deutlich gemacht hat, ihr seid endgültig errettet durch den Rettungsplan Gottes, dann kam ja die Frage aus der Gemeinde in Rom auf, und was ist denn jetzt mit dem alttestamentlichen Volk Gottes, mit den Israeliten? Sind die denn jetzt für ewig ausgelöscht oder aus den Gedanken Gottes verschwunden? Und dann kommt, nein, sagt Paulus, das stimmt nicht. Sie sind genauso kostbar und wertvoll, weil Gott ihnen die Zusage gegeben hat, dass sie in seinem Augapfel sozusagen drinstecken, sage ich mal. Er hat permanent den Fokus auf sie. Auch gestern und heute, wenn die Raketen oder die Drohnen auf Israel geschossen werden. Das sieht Gott und das wird nicht ungestraft bleiben. Ja? Also das Volk Israel ist Gott kostbar und wertvoll. Das ist also die Erzählung aus Römer 11, wo Paulus diese Betrachtung macht. Ja? Und am Ende dessen sagt er, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Allein diese globale Weg der Errettung, diese globalen Gedanken der Errettung für jeden einzelnen Menschen, selbst für den schlimmsten Verbrecher, da kannst du nur staunen, wie Gott das einfach in seinem Plan, in seinem Fokus drin hat. Und dann sagt er am Ende, ja, von ihm kommt alles und zu ihm geht alles hin. Er ist das Zentrum der Geschichte. Und Paulus schreibt dann auch weiter an seinen Freund oder an sein Kind, sozusagen an den Timotheus, im ersten Timotheusbrief, gleich in der Eröffnung dieses Briefes, wo er zunächst über seine persönliche Bekehrung, also seine persönliche Rettung nachgedacht hat oder kurz berichtet hat, dann sagt er in Vers Kapitel 1, 17 im 1. Timotheusbrief, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Also Paulus war das so bewusst, Gott anzubeten, das ist das Höchste meines Lebens. Und ein vierter Punkt noch, ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet, das hört nicht auf. Wenn wir das einmal erkannt haben, dass das Ziel oder Bestimmung unseres Lebens ist, dann ist das nicht zu Ende, wenn wir ins Grab gelegt werden. Dann geht das weiter. Der Himmel ist voll von Anbetung Gottes. Und das ist, der Lobpreis findet seine Fortsetzung im Himmel. Also es ist gut, wenn wir das heute schon fleißig üben sozusagen. Auch gemeinsam üben, weil im Himmel werden wir es gemeinsam tun. Auf der Erde, habe ich eben schon gesagt, ist es für jeden Einzelnen zunächst eine ganz persönliche Sache, die natürlich auch in der Gemeinde zum Ausdruck kommt. Vielleicht komme ich gleich noch zu dem Gedanken. Aber im Himmel ist es immer eine Gemeinschaftsaktion. Offenbarung 4 ist es voll davon. Da heißt es Vers 8, jedes der vier lebendigen Wesen, also der Engel, hatte 6 Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder, bei Tag und Nacht, rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Also das ist Aufgabe der Engel, weil sie schon seit Ewigkeiten in der direkten Gegenwart Gottes leben, ist ihr Mund immer voll mit Lobpreis und Anbetung. Aber jetzt geht's weiter. Da heißt es dann Vers 9, und immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm mit ihrem Dank bringen, dann, Vers 10, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott, dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Merken wir, es ist immer wieder das Wesen Gottes, Inhalt des Lobpreises und der Anbetung. Beginnend mit der Schöpfung. Das heißt, wenn ich die Schöpfung schon ablehne, wenn ich schon sage, das kann so nicht funktioniert haben, wie es in der Bibel steht, dann fällt etwas zusammen, ein ganzes Gebäude fällt zusammen. Weil allein über diese Faszination 6 Tage durch das Reden, durch das Sagen, das soll entstehen und es entstand, das ist so gewaltig. Ja, wenn ich das schon Abstriche mache, schmälere ich die Ehre Gottes. Und das geht bis in den Himmel weiter. Bis in unsere Ewigkeit. Diese 24 Ältesten, das sind die Erlösten aus der jetzigen Zeit der Gemeinde Gottes, die auferweckt worden sind oder die dann entrückt werden. Die stehen vor dem Thron Gottes und beten ihn an. Würde mich überhaupt nicht verwundern, oder das ist für mich ganz normal eigentlich, wenn ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich Gedanken über Gott, die aus seinem Wort entspringen, hoffe ich mal. Ja? Aber ich sehe Gott nicht mit meinen Augen. Ich kann nicht hingehen und ihm die Hand schütteln sozusagen. Das wird im Himmel anders sein. Ich werde ihm da vielleicht auch nicht die Hand schütteln, weil er immer noch der Heilige und Erhabene ist. Aber ich sehe ihn. Und die Dinge, die ich jetzt über Gott noch nicht kapiere, die sind mir dann auf einmal glasklar und verständlich. Und die sind viel größer als das, was ich heute und jetzt hier sehe. Und deshalb wird die Anbetung im Himmel das Zentrum aller Tätigkeiten letztendlich sein. Also wir merken, Anbetung ist tatsächlich Lebensinhalt bis in Ewigkeit. Ja, Zeit ist schon weit fortgeschritten. Vielleicht noch 2, 3 Gedanken kurz hinten drauf. Wie können wir richtig anbeten? Nun, es gehört einfach dazu, dass ich in den Hintergrund trete. Ich bin nicht mehr wichtig. War ich eigentlich noch nie, hoffe ich mal, dass wir alle den Gedanken haben. Ja. Aber wenn es um Gott geht, dann gibt es nur einen, der wichtig ist. Er ist der, dem ich Ehre erweisen darf. Es geht um Gottes ewige Wirklichkeit. Das ist auch eine Frage dessen, wie ich das ausdrücke. Ich kann es folgendermaßen ausdrücken, sozusagen in der zweiten Person. Gott, ich verherrliche dich. Aber ist das richtig? Richtiger ist eigentlich die dritte Person. Gott, du bist herrlich. Also die Herrlichkeit Gottes hat nichts mit dem zu tun, wie ich es erkenne, sondern Gottes Herrlichkeit ist eigentlich viel größer. Deshalb nochmal, es geht um Gottes ewige Wirklichkeit, um seine Existenz. Interessanterweise argumentiert ja die Bibel auch nicht über die Existenz Gottes, sondern sie verkündigt sie einfach. Das ist ein Faktum. Die Bibel gibt uns keine Beweise für die Existenz Gottes, sondern sie setzt sie voraus. Und deshalb muss ich nicht sagen, Herr, ich habe dich erkannt, wie herrlich du bist. Dafür darf ich danken, ja, gut. Aber viel besser ist, Gott, ich staune über deine Herrlichkeit. Ja? Denn, und das hat Martin Luther auch interessanterweise erkannt, sein Ergebnis, möchte ich es mal so formulieren, der Reformation, dass Anbetung und Lobpreis Gottes immer das Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist in der Kirchengeschichte untergegangen. Da hat man gedacht, wir als Christen, als fromme Menschen müssen Gott Anbetung bringen. Also sozusagen, das ist ein Werk, das wir tun. Nein, Luther hat es neu entdeckt, was der Jesus nämlich selbst gesagt hat. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Also sie müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Nur durch den Heiligen Geist können wir Gott wirklich anbeten. Deshalb hat Gott uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Deshalb hat Gott uns seinen Geist geschenkt, damit das überhaupt möglich ist. Und in Römer 8 wird das auch, drückt der Paulus das aus, 8 Vers 15. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes gemacht hat. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Lieber Papa, dürfen wir zu ihm sagen, durch den Geist Gottes. Und dann heißt es in Vers 16, Römer 8 weiter, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Anbetung funktioniert nur durch Gottes Heiligen Geist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir gerade auch als Gemeinde zusammenkommen, um Gott anzubeten, dass wir unsere Herzen bereinigt haben und dass Gottes Geist durch uns wirken kann. Und wenn wir sensibel genug dafür sind, staunen wir oftmals, wie Gott die Dinge, die einzelnen Gedanken, die geäußert werden im Lied, im Gebet, in den Lesungen, wie das auf einmal zusammenführt und wie das ein roter Faden wird. Das ist der Heilige Geist. Das ist Charismatik pur. Manches andere nicht, was darunter verstanden wird. Also Gottes Geist kann uns dahin, oder nur er kann uns dahin führen, wirklich anbetende Gemeinde zu sein. Und das ist auch der Gedanke, den Gott hat mit Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Zusammenschluss der Gläubigen, die zum Preise der Herrlichkeit Gottes sein sollen. Jetzt kommen wir zurück zum Ausgangsvers in Epheser 1. Und da formuliert es Gott auch so, dass wir zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade sind, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und Vers 12, er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Und dann Vers 14, der vollkommenen Erlösung, die uns ganz zu Gottes Eigentum macht, zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Und vorher in Apostelgeschichte 20 formuliert es, wird es uns in einer Predigt oder in einer Aussage formuliert, wo es heißt, Gott hat die Gemeinschaft der Gläubigen, also die Gemeinde, durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das heißt, Gemeinde hat genau wie jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, im Gesamten ihre Bestimmung darin, Gott anzubeten und zu lobpreisen. Und deshalb ist es auch für uns herausfordernd, dabei zu sein, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Also wir merken, wenn wir den Gedanken Gottes in unserem Leben wahr werden lassen wollen, dass wir Gott wirklich in der Weise anbeten, wie es uns in der Bibel gezeigt wird, wie es richtig ist, dann ist es eine lebensbestimmende Aufgabe. Und das wünsche ich uns für die neue Woche, dass wir das schaffen, dass das Realität wird, dass wir uns daran erinnern, morgen früh, wenn der Montag wieder losgeht, ja, dass wir vielleicht als erstes so den Gedanken äußern, Herr, ich möchte heute eigentlich 24 Stunden lang dich anbeten. Und ich bin überzeugt, wenn wir das unserem Gott sagen, in unserem morgendlichen Gebet, dann erinnert uns Gott im Laufe des Montags immer und immer wieder mal daran. dann wirst du andere Dinge haben, wenn du auf deiner Arbeit bist und dich um die Arbeit konzentrieren musst, aber vielleicht auf einmal kommt wieder so ein Gedanke, den Gott dir dann schenkt und sagt, toll, dass du da bist, lieber Vater im Himmel, und mir jetzt gerade so ja, hilfst, ja, oder was auch immer. Also das ist die alltägliche Anbetung. Und ich möchte es mal so formulieren, vielleicht ist es dann der Höhepunkt, wenn wir am Sonntagmorgen uns versammeln, um ja, gemeinsam diesen wunderbaren großen Gott, dem wir angehören dürfen, anbeten und lobpreisen. Ja, und wie gesagt, am Anfang stand der Satz darüber, wenn die eigenen Worte nicht mehr reichen. Ich glaube, es wird uns deutlich, wenn wir wirklich in die Tiefe der Gedanken Gottes gehen, wie Gott ist und wer er ist, dann fehlen uns wirklich Worte, um das auszudrücken, wie genial er ist. Aber auf der anderen Seite schenkt Gott uns viele Ideen und Gedanken, die wir nicht immer nur laut äußern müssen, sondern Anbetung kann auch in unseren Gedanken ja einfach immer weiter geschehen und fortgesetzt werden. Aber dann haben wir Gedanken auf einmal, wo wir nur staunen und merken, das sind nicht mehr meine eigenen Gedanken oder Worte, sondern das ist Gottes Geist,